Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich habe das große Glück, ich liebe meinen Beruf und ich hoffe, den meisten von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, geht das ganz genauso. Aber selbst wenn man seinen Job gerne macht und gerne mag, kann er ja auch manchmal zu viel werden. Zum Beispiel, wenn Kolleginnen erkranken und die Arbeit eben nicht liegen bleiben darf. Also man sie mitmachen muss zum Beispiel. Und wenn man sich dann so den Stress vorstellt und dann noch überlegt, wie sieht das eigentlich für jemanden aus, der mit einer Abneigung zu seinem Arbeitsplatz kommt, weil ihm die Aufgabe nicht gefällt, er doch nicht aufgestiegen ist oder die Kollegen ihn mobben, er vielleicht vorher schon weiß, das Pensum heute schaffe ich sowieso wieder nicht. Also auf die Dauer kann das alles krank machen, seelisch krank machen. Um das zu verhindern, darüber reden wir. Unser Thema in den nächsten 2 Stunden, wenn der Job stresst, seelisch gesund bleiben am Arbeitsplatz. Und Sie beteiligen sich unter der Telefonnummer 0800 2254 2254. Die ist kostenlos. Für Sie können Sie uns gerne anrufen oder Sie schreiben uns eine E-Mail. gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Psychische Erkrankungen sind seit Jahren die dritthäufigste Ursache für Krankmeldungen. Wie gehen Sie mit beruflichen Belastungen um? Ist Ihnen das auch schon mal alles zu viel geworden? Und wo, wann auch haben Sie sich Hilfe geholt? 0800 2254 2254 für Ihre Anrufe oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de für Ihre E-Mails. Auch interessiert mich, ob Ihr Betrieb zum Beispiel die Gefahr erkannt hat, bietet er vielleicht Entspannungskurse oder verbietet E-Mails nach 18 Uhr, irgendwie sowas. Wenn sowas ist, bitte erzählen Sie über Ihre Erfahrungen mit Stress, seelischer Gesundheit am Arbeitsplatz oder stellen Sie hier Ihre Fragen. Ich habe nämlich Gäste, Steffi Riedel-Heller und Matthias Kiesbö. Schönen guten Tag. Dankeschön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Guten Morgen.
Hallo.
Guten Morgen.
Professor Dr. Steffi Riedel-Heller ist Direktorin des Instituts für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health an der Uni Leipzig und sie ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Ist es eigentlich üblich, dass Sie samstags arbeiten?
Das ist nicht unbedingt üblich, aber ich habe mich heute sehr gefreut auf den Termin.
Also ist kein Stress für Sie, um gleich beim Thema zu bleiben. Die Beobachtung aus Ihrem Institut, wie groß ist denn eigentlich das Problem tatsächlich der psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz?
Ja, ich denke, das Problem ist groß. Es gab ja jüngst auch den Fehlzeitenreport zum Beispiel 2024 ganz neu rausgekommen und hat uns gezeigt, dass wir historische Höchststände haben in der Krankschreibung. Und die setzen sich fort, insbesondere bei psychischen Störungen, weil es dort besonders viele Fehltage gibt. Und wir haben jetzt in 2024 quasi schon den Stand vom letzten Jahr bis August erreicht.
Also ist es wieder angestiegen?
Ja, es gibt also historische Höchststände und eben lange Ausfallzeiten, gerade bei den psychischen Erkrankungen.
Weil man einfach länger braucht, genau, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Grippe oder grippalen Infekt irgendwie auskuriere.
Atemwegserkrankungen sind in der Häufigkeit vorn, aber wenn man die Fehltage anguckt, dann wird deutlich, welchen Impact die psychischen Erkrankungen haben.
Wenn man da jetzt mal, also für jeden Einzelnen ist es das Problem groß genug, aber das ist ja auch volkswirtschaftlich ein Problem, oder?
Ja, es ist ein massives Problem und wenn man noch bedenkt, es gibt ja auch gerade Fachkräftemangel, kommt dann besonders viel Belastung rein in die Teams. Es gibt auch eine große Zahl von Rentenanträgen für Erwerbsminderungsrente, frühzeitige Berentung aufgrund psychischer Erkrankung und da steckt Sprengstoff drin.
Ja.
Und das macht auch das, dass die Arbeitgeber zunehmend auf das Thema gucken.
Das wollte ich Sie nämlich fragen. Wir befinden uns jetzt direkt am Ende einer bundesweiten Aktionswoche. Ich glaube, morgen geht die zu Ende. Hand in Hand für seelische Gesundheit am Arbeitsplatz heißt das. Hand in Hand bedeutet ja Betriebe und Beschäftigte quasi und Bundesregierung und Hilfsorganisationen, also alle Hand in Hand sollen sensibilisiert werden. Sie haben da mitgewirkt. Also ist da die Beobachtung richtig, das Problem ist erkannt?
Ich denke, das Problem ist erkannt, aber es müssen auch Handlungen folgen. Ne? Das ist für mich ganz wichtig. Aber ich denke, es muss gemeinsam erfolgen. Eine ganze Zeit wurden, ja, was macht man gegen Stress etc., das nur auf den Einzelnen runtergebrochen. Also wir nennen das in der Fachsprache Verhaltensprävention. Was kann ich tun? Das ist relevant. Aber ich denke, man muss weiter gucken. Verhältnisprävention. Was können Arbeitgeber tun? Wie können wir Arbeitsplätze gestalten? Was kann in der Umwelt passieren?
Ja, werden wir heute bestimmt ansprechen und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch noch Beispiele dabei beizutragen haben unter der 0800 2254 2254. Aber eins möchte ich doch mal fragen. Ich meine, also ich weiß, dass ihr Auftaktvortrag bei dieser Aktionswoche eigentlich nochmal was anderes mit in den Blick genommen hat. Der hieß nämlich, gute Arbeit fördert die seelische Gesundheit. Also Arbeit ist nicht per se oder auch viel Arbeit ist nicht per se ungesund für die Psyche.
Ganz und gar nicht. Ja, ich hatte die Überschrift gewählt, ist Arbeit gesund? Ne? Mhm. Und in unserer ganzen Diskussion gegenwärtig um Belastung wird der Aspekt oft vergessen. Also Arbeit hat wichtige Funktionen, nicht nur die Existenzsicherung, klar, aber stiftet Gemeinsamkeit, kann Sinn geben, man kann Kompetenzen erweitern. Und natürlich auch hat eine stabilisierende Funktion und insofern auf die Gesundheit auch. Und
darf
man nicht vergessen. Mhm. Und das ist mir besonders wichtig, diesen Aspekt herauszustreichen. Wir können uns auch mal drüber unterhalten, dann noch, was die Wissenschaft weiß, was ist, wenn Arbeit fehlt.
Ja, genau. Genau, alles Themen hier für die Stunden. Wir haben ja zwei heute bis 11 unter unserem Thema, wenn der Job stresst, seelisch gesund bleiben am Arbeitsplatz. Matthias Kiesbü ist als zweiter Gast hier im Studio. Er ist Projektkoordinator bei Blaufeuer Berlin. Das ist ein Beratungs- und Wiedereingliederungsangebot für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit psychischen Erkrankungen. Gibt es in Berlin, Köln und Nürnberg. Wer wendet sich an Blaufeuer, Herr Kiesbü? Wer kommt zu Ihnen?
Ja, zunächst einmal also freue ich mich auch, hier dabei sein zu können, um dieses wichtige Thema zu diskutieren, vor allen Dingen dann auch mit den Hörer und Hörerinnen. Ja, wer meldet sich bei uns? Es ist eine Vielzahl an Menschen, die sich über unser Kontaktformular oder telefonisch an unsere Beratungsstelle wenden und dann mit den vielfältigsten Problemlagen, sei es jetzt psychische Belastung in der Arbeit, durch die Arbeit, aufgrund der Arbeitsdichte, der Arbeitsschwere, aber auch Belastungen, die mittelbar auf die Arbeit Einwirkung haben, nämlich von außen kommen. Das sind pflegende Angehörige, die oder Alleinerziehende, die bislang sehr gut mit ihrem Arbeitspensum, mit der Arbeitsbelastung zurechtkommen, aber dann durch eine Doppelbelastung und vielleicht noch einen weiteren Faktor plötzlich in eine Situation geraten, wo sie nicht mehr das abrufen können, was sie von sich kennen und dadurch dann in, ja, ich sage es mal, schwieriges Fahrwasser geraten und sich dann bei uns melden.
Ja.
Es können Problemlagen sein, die erstmal so offen da sind, die sich aber auch im Verlauf der Beratung dann vielleicht nochmal deutlicher zeigen oder auch neue Themen oder vielleicht auch im Verlauf der Beratung sich erst trauen, bestimmte andere Themen auch nochmal anzusprechen.
Das heißt, mit was kommen die Leute häufig am Anfang? Ich kann nicht schlafen oder
ich. Ja, ich kann mich nicht mehr konzentrieren nicht mehr auf meine Arbeit. Ne? Ich habe Schlafstörungen, ich bin gereizt, ich erlebe Konfliktsituationen, die ich früher vielleicht gelöst habe, lösen konnte und jetzt aktuell gar nicht mehr gelöst bekomme. Mhm. Und widerwillig, mehr und mehr widerwillig zur Arbeit gehe.
Der Arbeitgeber weiß aber nichts davon. Das geht nicht über einen Arbeitgeber.
Nein.
Und geht auch nicht über einen Arzt oder Krankenkasse oder sowas.
Weder das eine noch das andere. Mhm. Wir sind vollständig unabhängig, sozusagen komplett barrierefrei. Also es erfolgt keine Rückmeldung an die Arbeitgeber. Die Beratung erfolgt immer in unserer Beratungsstelle, sei es vor Ort hier in Berlin, Friedrichshain, beziehungsweise auch online. Das ist ein Modell, vielleicht dazu kurz, was wir sind da 2019 gestartet, 2020 kam Corona, dann
mussten waren Sie gleich umsteigen,
Präsenzberatungen, ja, nicht möglich. Aber wir haben gesehen, dass die Online-Beratung für viele belastete Arbeitnehmende durchaus auch nochmal überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, in die Beratung zu kommen, weil sie dadurch keine Fahrwege haben. Weil wenn jemand schon unter hohen Belastungen arbeitet,
dann hat er die Zeit
und
nicht,
dann nach der Arbeit noch in Berlin ist groß, eine Stunde aus Britz in Friedrichshain fährt, dann folgt daraus eine zusätzliche Belastung. Und das ist wirklich ein sehr großer Vorteil.
Das ist aber gut, dass wir das auch gleich ansprechen, weil genau solche Kleinigkeiten wie der Arbeitsweg oder sowas können ja eben auch zum Stress beitragen. Eine Frage habe ich noch an Sie. Wenn ich lese, also dritthäufigster Grund für Krankschreibung sind psychische Erkrankungen, dann weiß man ja, das sind wahnsinnig viele. Hat die einzelne Person, die zu Ihnen kommt, das Gefühl, es geht mir ja wie vielen, oder hat die nach wie vor das Gefühl, ich bin alleine?
Nein, in der Regel ist das Erleben, ich bin alleine. Das ist in der Perspektive, wenn man drauf guckt auf den Fall, immer diese Entwicklung, die der Stress erhöht sich, die Belastungen erhöhen sich und es entsteht dann ein Rückzug, ein sozialer Rückzug, sei es aus dem Arbeitskontext zu den Kollegen, aber auch im sozialen Umfeld. Und dann hat das direkt diese Vereinzelung zur Folge und dieses Erleben, ich komme damit nicht mehr klar, ich bin alleine. Und aber auch ein, ich will es mal sagen, ein krampfhaftes Festhalten an der Situation. Und das macht es dann so schwierig für die Menschen, überhaupt nach Lösungen aktiv zu suchen. Und da ist Blaufeuer genau das Angebot, in die Beratung zu kommen, barrierefrei direkt ins Gespräch zu kommen. Wir bieten über 12 Monate 12 Gespräche an, jeweils 1 Stunde. Und in der Rückschau, wenn Teilnehmende das beenden und sich bei uns nochmal melden, ist häufig genau dieser Punkt, da ist jemand von Blaufeuer, der hat Zeit, da ist Raum und da kann sich etwas entwickeln. Also ich muss nicht sofort da sitzen und meine Lösung wissen.
Wir sprechen heute über Ihre Arbeitsstelle und über Ihre seelische Gesundheit. Das denken wir nämlich heute zusammen. Wie schaffen wir es im Arbeitsalltag, trotz vielleicht Dauerstress und Personalmangel, psychisch gesund zu bleiben? Oder geht das vielleicht auch gar nicht, unser Thema heute? Unsere Gäste sind eine Expertin auf dem Gebiet, Steffi Riedel-Heller, erforscht als Direktorin des Instituts für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health an der Uni Leipzig das Ganze. Und Matthias Kiesbü hilft Betroffenen im Verein Blaufeuer mit Beratungs- und Wiedereingliederungsangeboten. Wir hatten ja eben auch schon darüber gesprochen, über das sich immer noch allein fühlen mit dem Problem. Andererseits, wenn ich denke, also dass Krankschreibungen aus psychischen Gründen eben so viel zugenommen haben, ich glaube, ich habe sie gelesen, verbessern Sie mich, Frau Riedel-Heller, um 47% in den letzten 10 Jahren.
Ja, genau, das stimmt.
Das ist ja eine irrsinnige Zahl. Das heißt doch aber eigentlich im positiven Rückschluss, wir trauen uns überhaupt darüber zu sprechen, oder?
Ja, ich denke, es ist mehr Offenheit da für psychische Störungen. Insgesamt, wir sehen es ja auch an Prominenten, die damit an die Öffentlichkeit gehen. Ich muss aber sagen, dass es dort auch eine differenzierte Betrachtung gibt. Es wird über Depression gesprochen, es wird über Burnout gesprochen, über andere schwere psychische Erkrankungen wie schizophrene Erkrankungen eher nicht. Also da sieht man auch ein Auseinanderdriften, aber zu den häufigen psychischen Störungen, Angststörungen, Depressionen wird eher gesprochen. Und da hat auch so ein bisschen das Coming Out von Prominenten einen Anteil, dass Leute sehen, ich wage mir das öffentlich zu machen.
Ja, aber man wagt es ja dann auch erst öffentlich irgendwie zu machen oder dem Arbeitgeber gegenüber auch, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht das Ende für mich, oder Herr Kiesbü? Also das Ende meines beruflichen Lebens. Ich meine, vielleicht, wenn man denkt, ich schaffe es einfach nicht, aber ich muss es doch schaffen, dann geht es halt einfach nicht mehr weiter.
Genau, also das ist in den Beratungen, die wir hier mit Teilnehmenden haben bei Blaufeuer, und wir sind ein Modellprojekt, wir sind ja erstmal befristet aufgelegt worden zur Entwicklung innovativer Wege in die berufliche Reha, und da ist in den Beratungen mit den Teilnehmenden, mit den Betroffenen, die wir haben, häufig überhaupt erstmal die Möglichkeit, sich die eigene Situation zu vergegenwärtigen, die Problemlage in Ruhe anzuschauen und tatsächlich auch dann die Chance zu entwickeln, ich muss nicht in diesem alten Arbeitsverhältnis verbleiben, was mich krank gemacht hat, sondern ich habe durchaus die Chance, mich weiterzuentwickeln, mich zu bewerben. Also das ist durchaus auch eine Entwicklung in den Beratungen, nicht immer stay at work.
Weil man auch oft auch denkt, ich habe keine Kompetenzen, ne?
Genau.
Und plötzlich, Sie können vielleicht im Gespräch rausfinden, ja, aber andere Kompetenzen vielleicht nicht.
Genau, in einem sind, in einem stecken und die durchaus dann über die Beratung, vielleicht auch über die Vermittlung in andere weitergehende Beratungen, also Coaching zum Beispiel, Berufsplanungscoaching, sodass dann im Verlauf der Blaufeuerberatung die Menschen aktiv sich damit auseinandersetzen, will ich meine Arbeitssituation so beibehalten oder bewerbe ich mich woanders? Und davon haben wir viele Beispiele in den Beratungen, die dann sich erfolgreich woanders hin bewerben und dort auch einen Neuanfang finden.
Also eben auch vielleicht genau eine andere Richtung, die man vorher jemals irgendwie gewagt hat zu denken. Matthias Kiesbü, Steffi Riedel-Heller hier bei mir im Studio und Sie unter der 0800 2254 2254, der kostenfreien Telefonnummer. Kommen mit in unsere Runde. Jetzt zum Beispiel unser Hörer Michael Zöllner. Schönen guten Morgen, Herr Zöllner.
Ja, guten Morgen.
Sie spricht das Thema an, wenn also seelische Gesundheit am Arbeitsplatz, inwiefern?
Auf mehreren Ebenen. Ich habe eine These und ich habe ein oder zwei Fragen, die ich damit verbinden würde.
Ja, bitte.
So, meine These ist, dass wir ja vor einer sehr veränderten Arbeitswelt stehen und all die Initiativen wie das Gesetz für gute Arbeit und Ähnliches ist ja Gesetzestexte sind, die wirkungslos sind. Also im Gesetz selber stehen ja keine großartigen Wirkmöglichkeiten, sondern es sind ja mehr Appelle. Die ändern ja nichts daran, dass immer mehr Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen leben, dass immer mehr Menschen in Arbeitssystemen ohne Redundanz sind. Also es gibt kein vorgehaltenes Personal. Interessanterweise bin ich gerade selber in einer Reha-Klinik, in der ich merke, dass das Angebot für die Reha-Patienten reduziert ist, weil der Krankenstand der Mitarbeiter ohne redundantes Personal dazu führt, dass Veranstaltungen ausfallen. Dass Menschen unter diesem Druck Zuflucht suchen, zum Beispiel in psychischer Krankheit, oder eben durch dieses permanente vermittelt bekommen, es sei unternehmerisch wichtig, dass sie es eben alleine schaffen und alles andere sei praktisch persönliches Versagen. Das ist, denke ich, ein Druck, den Menschen, die diesem Anspruch gar nicht gerecht werden können, weil er falsch ist, nicht gerecht werden können. Das heißt, es gibt also durchaus eine Dysfunktionalität, die Menschen krank macht, der man gar nicht mehr individuell begegnen kann, weil es ein Fehler im System ist.
Ja.
Ich selbst bin als Sozialpädagoge in Berlin beschäftigt, bei freien Trägern. Das heißt, ich kenne so etwas wie Zusatzleistungen zum Lohn praktisch gar nicht. Also ich werde auf dem pädagogischen Mindestlohn für die Bildung bezahlt. Und das wird einem dann oft noch freudestrahlend mitgeteilt, als ob das eine großartige Leistung der Arbeitgeber wäre, den Mindestlohn in der Bildung zu bezahlen. Also Arbeitsergebnisse werden gefälscht. Man kriegt gefälschte Listen vorgelegt mit Anwesenheiten von angeblich den ganzen Tag über qualifizierten Teilnehmern. Und muss da entweder mitmachen oder gerät unter Druck. Auch das ein Aspekt, den ich von vielen meiner Kollegen kenne, dass man also in Situationen reingebracht wird, wo man dann entweder seinen Job riskiert, der sowieso prekär ist, weil wenn die Förderung eingestellt wird, mir dann wieder die Arbeitslosigkeit blüht oder ich eben dann die Firma verlassen muss, weil ich Jahresverträgen bezahlt werde. Ich schildere ein sehr dysfunktionales System.
Ja.
Und jetzt die beiden Fragen. Also einmal ist die Flucht in die Krankheit möglicherweise unter diesem politischen Aspekt auch einfach eine Form des Widerstands. Dann nehme ich mir eben die Möglichkeit, mich diesem System zu entziehen, wo ich kann. Und wenn es eben durch Krankheit ist, als sekundärer Krankheitsgewinn, da bin ich bei Freund. Das Zweite ist, durch die Rentenperspektive, die ja ziemlich miserabel ist für einen großen Teil der Bevölkerung, denke ich, wird dieses Phänomen auch befeuert. Und da würde ich gerne hören, ob es Vergleichsdaten zu Österreich gibt, weil das ist das bestvergleichbare Land zu uns. Und dort gibt es ja zum Beispiel die Altersarmut in der Form, wie wir sie haben, nicht, weil die 800 Euro mehr ausschütten. Es würde mich interessieren, ob andere Länder die Sache besser im Griff haben und ob die Fachleute wissen, was diese Länder anders machen.
Okay, das ist sehr konkret und finde ich wahnsinnig interessant. Sie haben gut, dass Sie selber als dieses Flucht durch Krankheit, da bin ich bei Ihnen nämlich auch hängen geblieben, als Sie das eben gesagt haben. Herr Kiesbü, das Flucht in die Krankheit, ist das so etwas, was Sie beobachten?
Naja, es zeigt sich ja, dass viele Menschen, also die zu uns kommen, dann teilweise auch schon im Krankenstatus sind, die zur Blaufeuerberatung kommen. Dann dort erstmal geguckt wird, wie ist der Status quo, wo stehe ich eigentlich, wo kann es hingehen? Und Krankheit einerseits unter dem Aspekt Flucht zu sehen, weil ich halte es auf der Arbeit nicht mehr aus. Das kann der ein Punkt sein. Aber in der Beratung ist natürlich auch die Zielsetzung zu schauen, weil natürlich, Herr Zöllner, Sie haben darauf hingewiesen, es gibt Systeme im europäischen Umland, die andere Form haben, die vielleicht dort an manchen Stellen besser dafür sorgen. Wir schauen aber natürlich in unserer Beratung dann auf den Einzelnen, um zu gucken, wie kann sich der Einzelne auch ermächtigen, zu schauen, wie finde ich dort wieder einen Weg raus in die Gesundung und raus aus dieser Fluchttendenz und sei es, und natürlich steht es nicht immer offen, sich dann woanders zu bewerben und einen besseren Arbeitsplatz zu finden, aber dennoch auch zu gucken, wie kann ich für mich Dinge verändern, und das versuchen wir über die langfristige Beratung über 12 Monate mit den Betroffenen dann erreichen zu können.
Frau Riedel, Heller, also gerade das Systemische, das ist vielleicht dann auch Ihr Punkt, den Sie beobachten.
Ja, Sie hatten ja jetzt mehr geguckt, wie der Einzelne beraten werden kann, um auch seine Situation zu verbessern, möglicherweise Arbeitsstelle wechseln oder Strategien zu entwickeln, für sich mit neuen Belastungen umzugehen. Aber ich denke, ich finde es sehr gut, Herr Zöllner, dass Sie es nochmal ansprechen, dass es natürlich auch nicht nur auf den Einzelnen in Anführungsstrichen abgeladen werden kann. Natürlich muss jeder beitragen, aber dass es den Blick erweitert auf unser System. Und ich würde sagen, Sie sagen, gut, die Gesetze sind nur Makulatur, aber ich finde es schon gut, dass etwas auf den Weg gebracht worden ist, zum Beispiel die psychische Gefährdungsbeurteilung. Das ist eine Sache, die ist seit 10 Jahren Gesetz für Betriebe und Arbeitgeber.
Was bedeutet das?
Das bedeutet das, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind,
als Arbeitgeber
diesen Bereich anzuschauen. Das kann Ihnen also auf Grundlage von Mitarbeiterbefragungen etc. Probleme aufzuspüren und aktiv anzugehen. Das ist natürlich in großen Betrieben einfacher zu machen, kleine mittelständische Unternehmen schwierig, und sicher ist dort viel Luft nach oben. Und Sie arbeiten ja auch in dem Bereich Gesundheit, Bildung, Soziales, wo wir wissen, dort ist es besonders schwer. Das ist ja auch der Bereich, Herr Zöllner, wo die höchsten Krankenstände sind. Deshalb denke ich, kommen Sie auch zu Ihrer Theorie als Flucht. Ich denke, das ist auch keine bewusste Flucht, aber es ist ein Teilaspekt, hier für sich einen Cut zu setzen. Aber der Weg wird beschritten, auch die Verhältnisse anzugucken. Und es gibt auch dort durch die Gefährdungsbeurteilung Möglichkeiten. Aber ich denke, das müssen wir mehr in Blick nehmen. Führungskompetenz in den Teams schaffen, sozusagen. Also es ist für mich ganz wichtig, quasi, was an Führung vorgelebt wird, wie Führungspersonal auf Teams einwirkt. Und ich denke, es ist auch eine Sache, die lange vernachlässigt wurde oder wo es nur um die Zahlen ging. Aber jetzt geht es
um die Gewinnzahlen.
Jetzt geht es darum, das Personal zu binden. Denn wenn immer mehr krank werden, kommt man in diese Spirale, die Sie beschreiben, mehr Arbeitslast für die Dagebliebenen. Also dort sehe ich ganz große
Felder. Weil eben der Druck auf der anderen Seite eben auch größer ist, sich dem Problem zu widmen. Herr Zöllner, Sie haben nach Nachbarländern gefragt, und ich habe jetzt eine Hörerin, die möchte ich gerne mit in die Runde nehmen, die zu einem Nachbarland nämlich was sagen kann. Jutta Esser ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Esser. Ah, das geht jetzt so ohne weiteres nicht, wenn ich den Herrn Zöllner... Herr Zöllner, ich würde... Oh, jetzt ist mein System abgestürzt.
Also ich höre Sie noch.
Ja, ich höre Sie auch noch, aber mein System ist jetzt gerade, ich kann niemanden mehr rannehmen. Vielleicht kann mir jetzt gerade. Wir haben hier ein kleines technisches Problem. Wir haben Anrufer und Anruferinnen. Und Frau Esser, wenn Sie mich hören, vielleicht bleiben Sie noch in der Leitung. Es wird gerade der Computer wieder hochgefahren. Und da ist er wieder. So, vielleicht kann ich Sie jetzt dran nehmen. Mal schauen, ob meine Maus hier auch will. Frau Esser, schönen guten Morgen. Sind Sie dran?
Ja, gut.
Ach,
ja,
guten hervorragend, Morgen. Dann hat das geklappt. Ich danke Ihnen, dass Sie Geduld hatten. Sie können uns über Österreich etwas erzählen, habe ich mir zuflüstern lassen.
Ja, das ist total interessant, weil mich betrifft die schlechte Rentenzahlung in wenigen Jahren auch. Und mein Sohn ist vor 4 Jahren nach Wien gezogen, hat sich da selbstständig gemacht und dann irgendwie so hier zu Hause erzählt, du, ich muss auch in die Rentenkasse einzahlen. Und das ist der große Unterschied, dass die halt in Österreich
als Selbstständige
alle einzahlen, auch die Selbstständigen, auch die Beamten, alle. Und darum haben die halt ganz automatisch höhere Beträge am Ende.
Herr Zöllner, würde
das
denn...
Das wäre so leicht nachzumachen, aber ich glaube, das gilt als sozialistische Idee und deshalb geht das in Deutschland nicht. Wenn man von den Reichen was will, dann ist es halt...
Da kommen wir jetzt, auf ein ganz glattes Feld.
Ja, genau, aber das ist ein Teil davon.
Ja.
Das ist
schon Herr Zöllner, ich würde bei Ihnen gerne nochmal nachfragen, weil Sie die Rente auch angesprochen haben. Ist das ein Teil, also diese prekären Rentenaussichten, die eigentlich die psychische Belastung schon sehr früh im Berufsleben anwachsen lässt bei Ihnen? Beobachten Sie das bei sich und Kolleginnen und Kollegen?
Also ganz konkret bei Kolleginnen und Kollegen, gerade in der Bildung, die Fachfrau hat es ja eben beschrieben, dass wir der Bereich sind, der die meisten psychischen Krankheiten stellt. Zum Zweiten beobachte ich es hier in der Reha-Klinik, von der ich Sie anrufe, dass die Sicht auf die Zukunft, also eine wirklich von Perspektivlosigkeit und Enttäuschung geprägte, diese Perspektive auf lebenslanges Arbeiten, dann krank werden und sterben, ist entstanden und es wird also als Betrug auch teilweise empfunden. Es ist eine ganz aggressive Rhetorik. Und was Frau Esser gerade gesagt hat, da würde mich gerne interessieren, ob der Sohn auch irgendwas berichten konnte über eine höhere Zufriedenheit und einen geringeren Krankenstand, gerade im Bereich der psychischen Erkrankungen in Österreich.
Da ist er vielleicht noch nicht lang genug da. Aber Herr Zöllner, danke erstmal für Ihre Fragen, die wir jetzt auch weiter diskutieren. Ich wünsche Ihnen erstmal ein schönes Wochenende und werden Sie gesund.
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Diskussion.
Dankeschön.
Und dass es vielleicht auch ein bisschen zur Politikberatung beiträgt.
Ja, genau. Wir werden gehört. Also, Herr Zöllner, machen Sie es gut. Frau Esser, ich denke mal, dass Ihr Sohn damit jetzt überlastet wäre vielleicht.
Ja, also der ist erst 28. Von davon hat er noch nichts erzählt. Aber ich fand es irgendwie gut und denke, das ist... erklärt auf jeden Fall, warum die Beiträge am Ende eben höher sind die Rentenauszahlungen höher sind. Und das wäre eine Möglichkeit.
Was ich interessant finde, fällt an der Stelle nochmal, und da möchte ich auch unsere Expertin hier im Studio mit einbinden, das Sprechen in der Familie über derlei Themen, das scheint bei Ihnen ja Usus zu sein. Also, dass man sich so berichtet, wie geht's mir am Arbeitsplatz und was für Ängste habe ich vielleicht aber auch, ja, Frau Esser?
Ja, genau. Ja, bei mir ist es so, ich bin 63, ich arbeite im Kulturbetrieb. Und bin eben in wenigen Jahren ja auch Rentnerin und habe wirklich auch Bedenken, wie ich das dann machen soll. Ich muss mich jetzt darum kümmern. Und natürlich hätte ich mich schon viel früher kümmern müssen, aber es hat halt finanziell oft nicht gereicht. Ich hatte mal eine Ehe und war gut versorgt und hatte auch eine private Rentenversicherung als Vorsorge für später. Die habe ich dann aufgelöst. Und das hat mein Sohn halt mitbekommen irgendwann, dass das so ein Thema für mich sein wird. Und deshalb hat er das erzählt und darüber sprechen wir. Genau.
Ich glaube, da spricht Frau Esser ein ganz typisches Problemfeld an, ne? Genau diese Familie.
Ja, also die Familiensituation, die Perspektive, ne, das ist ja dann nochmal weiter nach vorne gegriffen. In den Beratungen beschäftigen wir uns ja mit den alltäglichen oder mit den Problemstellungen im Hier und Jetzt. Aber die Frage, wie bin ich versorgt, fängt ja genau da schon an und wie bin ich später versorgt. Ne? Das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. In der Diskussion taucht es immer wieder auf. Ne? Sollen wir aktienfinanzierte Renten starten, Riester-Rente, ne? Das wird alles hochgelobt, angeschoben und dann mittelfristig heißt es plötzlich, ja, nee, passt eigentlich gar nicht mehr zu
damit
den Anforderungen.
Damit wächst dann Unsicherheit und Angst.
Genau, einfach. Genau. Das ist ein wirkliches Problem.
Frau Riel, Hellert, dieses, weil ich gerade Frau Esser angesprochen habe, es zu besprechen, es in der Familie, in einem gesicherten Umfeld anzusprechen. Taucht das bei Ihnen also als in der Forschung auf, wie das Umfeld eingebunden ist in solche Probleme?
Ja, wenn man ganz, sagen wir mal, von oben auf Stress bei der Arbeit schaut, ne, dann ist soziale Unterstützung ein ganz großer Punkt. Ne? Und zwar als Stresspuffer.
Ne? Als Stresspuffer.
Als Stresspuffer in jeder Hinsicht. Und das kann Unterstützung aus der Familie sein, aber es kann auch Unterstützung in einem Arbeitsteam sein, wo man auf der Arbeitsstelle Dinge teilt und dort gemeinsam angeht. Also das ist ein großer Punkt, wenn wir jetzt auch über Stressmanagement nachdenken und über Dinge sozusagen, was eine gute Arbeit ausmacht. Ne? Mhm. Ja, wir haben jetzt auch so ein bisschen sehr auf die prekären Sachen geguckt, aber wenn man nochmal drauf guckt, was macht eine gute Arbeit aus, sind es natürlich solche Sachen wie bewältigbare Arbeitslast, Wahlmöglichkeiten, Kontrolle, Anerkennung, Belohnung, aber eben auch ein unterstützendes Umfeld.
Wenn wir noch genauer darauf eingehen, Frau Esser, Sie haben auf jeden Fall interessante Punkte hier mit eingebracht. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür.
Ja, sehr gerne.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch.
Dankeschön, Ihnen auch.
Hier im Deutschlandfunk Kultur geht's um eine, ja, wie ich finde, durchaus auch ein heikles Thema, nämlich das Zugeben, dass der Job stresst und dass der Job, die Arbeitsstelle, vielleicht seelisch krank macht, zu psychischen Erkrankungen führt. Das fällt auch unseren Hörerinnen und Hörern sicherlich nicht leicht, darüber zu sprechen, hier unter der 0800 2254 2254. Ich möchte Sie unbedingt ermutigen, uns anzurufen und vielleicht von Ihren Erfahrungen zu berichten, weil das haben jetzt hier beide Expertinnen schon gesagt, Steffi Riedl-Heller und Matthias Kiesbü, dass gerade das darüber sprechen und ermutigen, sich das auch wirklich einzugestehen, dass das so der erste Schritt eigentlich ist. Ein erster Schritt, den unsere Hörerin Stefanie Kistner auch getan hat. Frau Kistner, schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit diesem Thema?
Ja, ich habe da im Prinzip langjährige Erfahrungen mit. Ich arbeite seit über 25 Jahren im sozialen Bereich, also im Kindergarten. Mhm. Ich habe lange Jahre als Erzieherin dort gearbeitet und bin jetzt seit 10 Jahren Heilpädagogin in der Frühförderung. Und habe jetzt quasi eine andere Rolle und auch in Teilen eine andere Arbeit, aber ich bin immer noch mittendrin. Und also bei mir ging es schon relativ früh los, dass ich irgendwie mit meinem Leben und natürlich auch mit der Arbeit nicht überfordert war. Das würde ich im Nachhinein sagen, das habe ich damals nicht so gemerkt. Aber dass es einfach fürchterlich stressig war und auch sehr, sehr energieraubend im Nachhinein.
Darf ich Sie fragen, was haben Sie gemerkt? Was haben Sie an sich festgestellt?
Ja, ich habe festgestellt, dass ich einfach gar nicht mehr wusste, wo mir der Kopf steht. Dass ich Sachen nicht so zu Ende bringen konnte, wie ich sie gerne zu Ende gebracht hätte. Und dass ich auch sehr oft an meine Grenzen gekommen bin, weil Kollegen oder das System das so nicht, man Sachen so nicht umsetzen konnte. Ne? Also gerade im sozialen Bereich hat es ja viel mit damit zu tun, dass man in einer Überforderungssituation einfach ist, weil Kollegen nicht da sind, weil es sehr, sehr laut ist, weil es sehr, sehr unruhig ist, gerade in diesem Arbeitsfeld. Und es ja auch mittlerweile, das ging früher los, ein omnipräsentes Thema ist, dass der soziale Bereich einfach sehr schwierig ist. Wenn ich jetzt an den Kindergarten denke, an die Altenpflege, da wird ja vorher schon den jungen Menschen ganz viel berichtet, dass das einfach sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr stressig ist.
Dass man gar keine Lust mehr hat, ne? Schon vorher überhaupt den Beruf zu wählen, ja.
Genau, dass es also allen so ein bisschen auch madig gemacht wird. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Natürlich ist es stressig, aus verschiedenen Faktoren und die Arbeitsbedingungen werden auch immer schwieriger. Das sehe ich auch an sehr vielen Kollegen. Aber trotzdem denke ich, ist es wichtig, auch darüber nachzudenken, was gibt mir die Arbeit? Warum habe ich mir die Arbeit ausgesucht? Das hat ja auch mit mir selbst zu tun. Und was kann ich auch daraus ziehen?
Ja.
Und mir geht es eigentlich darum, das hatte ich im Vorgespräch schon gesagt, dass ich, da sind wir bei diesem Thema der Selbstermächtigung, was der Kollege schon gesagt hat, ich habe es die ganzen Jahre geschafft, mich selbst aus meiner Situation zu befreien.
Wie haben Sie das denn gemacht? Was haben Sie denn gemacht, als Sie eben feststellten, was Sie uns gerade geschildert haben?
Ja, ich habe mir Unterstützung geholt. Also ich habe mit Anfang 20 meine erste Therapie schon gemacht. Das hatte mit Sicherheit nicht nur mit der Arbeitssituation, sondern mit mir und meinem Leben zu tun. Aber das hat sich so weitergeführt, dass ich immer wieder, wenn ich merkte, dass ich in eine Überforderung kam, ja, also dass ich einfach nicht wusste, wo mir der Kopf steht oder dass mir gut nicht gut geht, habe ich selber ein Buch gelesen oder ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Damals gab es auch noch nicht so viel Internet. Ich habe mich einfach informiert, wo kann ich mir Hilfe holen, damit es mir in meiner Situation und meinem Leben besser wird, geht. Denn ich bin dafür verantwortlich, es ist mein Leben.
Ja.
Und wenn ich das jetzt gerade nicht alleine schaffe, dann muss ich mir jemanden holen, der mich unterstützen kann.
Mhm.
Und
wie sah die Unterstützung denn aus?
Ja, ich habe zum Beispiel eine Therapie gemacht. Ich habe auch mal eine Reha gemacht, 6 Wochen, weil ich dann irgendwann auch, weil es alles zu viel wurde, mit Trennung vom Partner, mit einer Betreuung vom Kleinkind, mit einer 34-Stunden-Woche in der Krippe. Da haben wir hier in Kiel die Krippe gerade erst aufgebaut. Das war alles Neuland. Weil es einfach zu viel wurde. Ich konnte nicht mehr. Ich habe immer gearbeitet, ich konnte immer durchhalten, wie so ein Stehaufmännchen. Das ist ja auch so ein Klassiker fürs Burnout. Aber ich habe an mir gemerkt, dass ich einfach nicht mehr klargekommen bin, weil ich in der Freizeit ganz viele Sachen nicht mehr bewältigen konnte. Ich musste immer meine Ruhe haben, ich konnte nicht unter Menschen. Also
ich merke das.
Ja,
ich merke, dass Herr Kiesbü vieles beizutragen hat. Genau.
Genau. Ja. Also ich will Ihnen, Frau Kistner, da einfach nochmal sagen, ja, also Sie sind da wirklich einen mutigen Weg gegangen. Ne? Sie haben sehr früh geschaut, da stimmt was nicht, ich hole mir Hilfe. Ne? Das freut mich da. Ne? Andererseits haben Sie natürlich auch die Belastung erlebt. Und das ist natürlich subjektiv erstmal etwas, was man nicht unbedingt sich immer so wünscht, ne? Dass die Arbeit dann genau dazu führt, dass ich dann irgendwann in der Überlastungssituation bin und nicht mehr weiter weiß. Aber Sie haben für sich Lösungen entwickelt. Das, was wir bei Blaufeuer versuchen, anderen Menschen, die vielleicht noch nicht so weit sind, diese Schritte zu gehen, dann mit an die Hand zu geben. Und da sind Sie natürlich ein tolles Beispiel. Also sich nicht nur mentale Unterstützung zu holen, sondern Sie haben ja auch beruflich, ne, von Erzieherin zur Heilerziehungspflegerin, Sie haben sich auch nochmal Heilpädagogin nochmal neu justiert. Und das sind natürlich auch genau wichtige Sachen. Ne, sich dort wieder selbst zu verstärken und ja, dem nicht so den Raum zu geben, sich ja dann selbst zu unterminieren und gar nicht mehr weiterzukommen, sondern dann wieder den Weg nach oben zu finden und dann wieder ja so in die klare Sicht nach vorne.
Frau Kistner, wie einfach wurde Ihnen das eigentlich gemacht, so ein Wechsel oder so eine Weiterbildung? Wie einfach war das? Oder mussten Sie dagegen richtig dafür kämpfen?
Nee, also das war nicht schwierig sozusagen. Da hat mich meine Betriebsleitung damals auch gut unterstützt. Und das nehme ich auch so wahr, dass das unterstützt wird in unserem Bereich, weil es ja Fachkräftemangel überall gibt. Das ist ja nicht nur bei den pädagogischen Fachkräften, sondern natürlich auch bei den Heilpädagogen so, weil die Bedarfe immer mehr steigen. Aber für meine persönliche Situation zu Hause war es natürlich tierisch stressig, weil ich noch ein heranwachsendes Kind hatte.
Und dann noch eine Weiterbildung machen musste.
Genau, ich habe eine Weiterbildung nebenbei gemacht. Ja. So, also das war, habe ich im Nachhinein auch gedacht, Mann, das war auch wieder. Aber ich habe halt immer so ja, weitergemacht und ich habe es immer irgendwie dann auch geschafft. Also
das ist aber interessant, was Sie da sagen. Frau Riedl-Heller, da würde ich Sie gerne ansprechen, weil also da war ganz viel Stress bei Frau Kistner und dann hat sie sich eigentlich noch einen Stress dazugeholt, nämlich eine Weiterbildung und der hat sich dann aber, das hat sich dann durchaus insgesamt positiv ausgewirkt. Also Stressmanagement ist ja ein ganz interessantes Feld, ne?
Genau. Und ich denke, ja, Sie haben dort wirklich ja einen ganzen Prozess durchlaufen. Und ich bin noch ganz, ganz beeindruckt und sehr dankbar, dass Sie das mit uns teilen. Weil wenn man jetzt so ein bisschen auf Stresskompetenz von der wissenschaftlichen Seite guckt, haben Sie eigentlich intuitiv auch das gemacht, ne? Da gehört einmal dazu, dass man eben diese Herausforderung aktiv angeht. Und da gehören auch dazu Weiterbildung, vielleicht sich in ein Feld zu begeben, was besser zu einem passt. Unterstützung annehmen, aber dann auch noch einmal innere Einstellungen anzugucken. Das ist ein weiteres Feld. Und das hat mir auch gefallen, dass Sie gesagt haben, ja, ich habe auch noch mal reflektiert, wie ist meine Arbeit? Und ich habe auch so rausgehört, der soziale Bereich, ich meine, wir wissen, das ist Kontaktsport, ne?
Aber Kontaktsport, auch, schön gesagt.
Ja, aber da ist viel drin, auch, was man kriegen kann. Wieder, also was man zurückkriegt von, also ich habe meine Karriere auch als Krankenschwester angefangen in der Psychiatrie, mit Patienten gearbeitet, hat dort auch viel Rückmeldung. Also dass das auch ein positiver Punkt ist, also diese innere Einstellung, Glaubenssätze, Denkmuster und dann, das hatten Sie jetzt nicht gesagt, aber ich habe so ein bisschen rausgehört, Selbstermächtigung, aber auch Selbstfürsorge, sich dort auf den Pfad zu begeben, um auch Regeneration zu schaffen mit den klassischen, ja, was einem da so einfällt. Ernährung, Bewegung, Pausen, Schlafen, Entspannung.
Frau Kissen, also super, Dankeschön.
Ja, gerne.
Und ich finde das auch nochmal gut, dass jetzt eben auch nochmal gesagt wurde, auch von Frau Riedl-Heller gesagt wurde, also sich dann nochmal zu überlegen, warum bin ich eigentlich in den Beruf gegangen? Was ist auch schön daran, selbst in so einer Überlastungssituation, dann nochmal zurückzugucken.
Ja, genau, das möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, was Frau Riedl sagte. So war es natürlich letztendlich auch. Ich habe diesen Beruf der Erzieherin sehr gerne gemacht, mit den Kindern und auch mit Kollegen. Aber es gab auch sehr, sehr viel Optimierungsbedarf aus meiner Sicht. Und deshalb habe ich auch dann diese Weiterbildung gemacht, weil ich eher ein anderes Arbeitsfeld haben wollte und weil ich schon immer Sachen systemisch betrachte. Und das tut nämlich die Heilpädagogik. Und jetzt ist es auch so, dass ich im Prinzip alles das, was ich gut kann und die Erfahrung, die ich auch aus diesen ganzen 25 Arbeitsjahren und privat auch nehme, gut übertragen kann und so auch Eltern und Kollegen auch beraten kann.
Also das kommt auch noch dazu. Frau Kissner, sehr ermutigend. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Schönes Wochenende. Und am Telefon ist Stefan Hummel. Schönen guten Tag, Herr Hummel.
Grüß Sie, guten Tag.
Grüße aus Stuttgart. Aus Stuttgart rufen Sie an, ja. Ein Thema, was Sie auch interessiert persönlich oder was Sie beobachten so generell?
Ich versuche es, weil die Zeit, glaube ich, auch bei euch oder bei den Hörern knapp ist, es runterzubrechen. Ja, ich bin 52 Jahre, habe zwei Söhne, 22, 25. Erste Erfahrung gehabt mit 31 Augeninfarkt, 38 Burnout im Krankenhaus gelegen, 40 nochmal ein Bandscheibenvorfall. Vor 10 Jahren hat sich mein Vater, schwerer Alkoholiker, das Leben genommen. Ich habe vielleicht auch wichtig einen Hauptschulabschluss und habe aber eine Karriere gemacht, bis hin ins Top-Management, 250.000 Euro verdient. Und das Spannende ist, ich habe viele Jahre gedacht, das ist das viele Arbeiten und so weiter. Ich habe dann mit Anfang 40, haben die Ärzte gesagt, ja, wenn du so weitermachst, wieder tot oder dein Sohn schiebt dich im Rollstuhl. Ich habe gute Coaches, Therapeuten gehabt, die mir geholfen haben, Dinge aufzuarbeiten. Also es waren Muster, die ich aus der Kindheit hatte, Glaubenssätze, die da waren. Und heute diskutieren wir das auch in der Familie. Vielleicht so viel. Mein Sohn hat, der ist 25, vor 6 Wochen einen Schlaganfall gehabt. Heute weiß man noch nicht genau, woher es kommt. Ihm geht es besser. Aber ich will damit sagen, es sind so, wie sagt man in der Medizin, Kofaktoren und da hat es viel mit Prägungen, Vorbildern, Vater-, Sohn-Rollen und so weiter zu tun. Das hat mich veranlasst und das vielleicht als zwei kleine Hinweise auch für unsere oder für die Hörer, mutig zu sein, über solche Sachen zu sprechen. Ich habe es viele Jahre einfach verdrängt. Heute in der Familie ein Thema, wir lösen Dinge auf, auch mit meiner Mutter, die 80 ist. Wir reden über Sachen, Kindheitserfahrung. Mich hat es veranlasst, vor 10 Jahren Ausbildung zu machen als Coach, als Therapeut, als zum Thema Ernährung, Sport. Wir sind heute in Unternehmen und helfen Führungskräften, Mitarbeitern, dass es gar nicht so weit kommt. Ausbildung gemacht im Bereich Neurobiologie. Wir schauen uns über Speichel und Urin auch an, wie sind Stresshormone. Und es tut gut zu sehen, dass es nicht so weit kommen muss. Ja, ja. Das ist das, was ich rausgehe. Drüber reden, sich Hilfe suchen und Verantwortung auch bei den Firmen, den Führungskräften, aber eben den Familien auch. Die Politik wird es, glaube ich, nicht alleine schaffen. Das müssen wir gemeinsam tun.
Das müssen wir gemeinsam tun. Wir hier zum Beispiel auch mit dieser Sendung, nämlich drüber reden, wenn der Job stresst. Aber wir wollen seelisch gesund bleiben am Arbeitsplatz. Herr Hummel, Dankeschön für Ihre Worte hier in der Sendung.
Alles Gute.
Liebe Ihnen Grüße. Auch. Wir haben ja in der letzten Stunde, Frau Riedelheller und Herr Kiesbü, auch eine Menge schon gehört. Jetzt auch gerade am Ende wurde so ein bisschen die von unserem Hörer angesprochen, die andere Seite, sag ich mal, die Arbeitgeberseite. Also welche Möglichkeiten hat ein Arbeitgeber einzugreifen? Herr Kiesbü, was?
Ja, Arbeitgeber hat die Möglichkeit, über das betriebliche Gesundheitsmanagement bestimmte Angebote einzubinden, entweder eine finanzielle Förderung für Fitnesscenter oder, wenn es die räumlichen Möglichkeiten ergibt oder die Umgebungsfelder direkt vor Ort, Angebote einzubinden, sodass sie auch nah am Arbeitsplatz sind, ne? Vielleicht durch Ausgleich einer Gutschreibung der Arbeitszeit, sodass damit auch eine Attraktivität da ist und man nicht das Gefühl hat, okay, ich knapse mir jetzt eine Stunde ab und muss dann aber den Rest irgendwie in dieser Stunde schaffen. Es gibt dann natürlich das betriebliche Eingliederungsmanagement, dann, wenn Arbeitnehmende bereits erkrankt sind über einen längeren Zeitraum, so dass man dann im Gespräch mit dem BEM-Beauftragten eines Unternehmens, mit den Vorgesetzten, betriebliches Eingliederungsmanagement. Also, das sind immer lange Worte, aber deswegen schöne griffige Abkürzungen. Dann in diesem Kreise mit den Betroffenen, den Vorgesetzten und weiteren Stellen des Unternehmens zu gucken, muss etwas direkt in der Arbeitsbelastung, in der Arbeitsausführung, in den Rahmenbedingungen verändert werden. Was kann verändert werden? Was sind die Wünsche der Arbeitnehmenden? Und was sind auch die Möglichkeiten der Arbeitgebenden und auch die Bereitschaft? Also es fängt natürlich immer bei der Bereitschaft an.
Aber Unterstützung, also Förderung, gibt es auch für die Arbeitgeber? Solche Kurse beispielsweise, da gibt es?
Ja, also
oder
jetzt
kostet,
bei BEM.
Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tischlerei bin und merke, oder ich bin eine Physiotherapie, habe 6 Angestellte und möchte denen eigentlich sowas bieten, dann muss ich das selber, dann ist das mein Einsatz.
Also ob es als Arbeitgeber Dinge dann einzuspielen, sich einzukaufen, das sind da bin ich jetzt kein Fachmann, wie das abzurechnen ist. Ne?
Frau Heller, können Sie da?
Ja, aber es ist schon so, dass die Arbeitgeber hier Input leisten, aber aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen, die auch bis jetzt zum letzten Arbeitgeber gedrungen sind, dass diese Krankenstände etc., gibt es eine viel größere Bereitschaft auch dort zu investieren. Und betriebliche Gesundheitsförderung wurde schon angesprochen. Und ich wollte noch mal auch auf den Betriebsmediziner hinweisen. Ja. Also gibt es ja in den Betrieben Betriebsmediziner. Und ich denke, viele Beschäftigte haben vielleicht auch Zurückhaltung. Denkt, dort wird alles eins zu eins durchgestellt,
genau,
in die
Wenn
Leitung.
Wenn ich da jetzt hingehe und sage, ich brauche Entspannung.
So. Die Betriebsmediziner unterliegen auch der Schweigepflicht. Also ich würde ermutigen, diese Ressource zu nutzen. Sie haben guten Überblick über die Angebote vor Ort, die ja auch sehr verschieden sind. Deshalb können wir das jetzt nur auf einer Metaebene sozusagen ansprechen. Aber ich denke, das ist eine Ermutigung. Die Betriebsmediziner haben auch Wissen auch um die psychische Gesundheit und auch darum, welche Rolle das spielt und werden auch zunehmend in dem Feld qualifiziert. Und es gibt natürlich auch viele schöne Projekte. Ne? Also Blaufeuer haben wir hier im Studio, aber zum Beispiel auch die psychosomatische, psychiatrische Sprechstunde im Betrieb. Das sind auch Wege, die gegangen werden, wo Arbeitnehmer sagen, wir müssen sowas hier niedrigschwellig bei uns anbieten und dann Verträge machen und sowas tun oder sich das einkaufen, Employee Assistant Programme nennt sich das, die eben Telefonberatung in Krisensituationen für Mitarbeiter quasi zur Verfügung stellen. Das sind natürlich oft externe Unternehmen, das ist ja auch richtig.
Aber es gibt diverse Möglichkeiten.
Gibt ganz der genau. Und es ist sehr verschieden. Ja. Und deshalb wollte ich nochmal auf den Betriebsmediziner hinweisen.
Am Telefon unter der 0800 2254 2254 unserer Telefonnummer für Sie ist jetzt Martin Bernstein. Schönen guten Tag, Herr Bernstein.
Ja, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Das Thema ist ja ein durchaus schwieriges, oder? Darüber zu sprechen, da vielleicht auch selber so zuzugeben. Ich bin überlastet, ist ja gar nicht so einfach, oder? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Richtig, also ich habe zwei Themen, wollte ich mal nennen, die mir spontan zu Ihrer Sendung eingefallen sind. Und zwar das Thema Selbstverständnis und das Thema Kommunikation. Und meine Erfahrung im Arbeitsleben war bis jetzt so, dass wir mal so Seminare gemacht haben über Selbstverständnis. Also was ist meine Aufgabe eigentlich im Betrieb, also Führungskraft oder Mitarbeiter? Und da hat man festgestellt, dass es viele Missverständnisse gibt, also hinsichtlich der Kommunikation. Und dann hat man gemerkt, dass dadurch viele Konflikte entstehen. Also das heißt,
schildern Sie uns doch mal so ein Missverständnis, das würde mich mal interessieren. Was meinen Sie, was ist da so rausgekommen?
Na, zum Beispiel Arbeitsprozesse. Ne? Was ist mein Selbstverständnis für den Arbeitsprozess? Was ist meine Bringeschuld und was kriege ich von dem anderen? Okay. Das war manchmal gar nicht geklärt. Und wenn man darüber geredet hat, hat man gemerkt, ach Mensch, okay, du brauchst es von mir, ich brauche das von dir.
Und ich muss vielleicht gar nicht alles liefern, ne? Sondern da gibt es auch noch andere, die auch noch mitliefern. Okay.
Genau, und dann hat man gemerkt, es geht um Kommunikation. Es geht gar nicht um Prozesse, sondern es geht um eine saubere Kommunikation und ja, sauber miteinander arbeiten, weil im Grunde genommen führe ich eine Beziehung mit meinem Chef, Chefin, mit meinen Mitarbeitern. Also es geht immer um Beziehung, es geht nie um... Natürlich geht es auch um die Prozesse, aber wir vernachlässigen unsere Beziehung in den Prozessen der Arbeitswelt. Und das ist ein großes Thema, was zu Konflikten führt. Und wenn da nicht darüber gesprochen wird, das nicht ausgesprochen wird, dann wird der Konflikt, dann ist es so eine Spirale entsteht dann. Das ist meine Erfahrung meines Arbeitslebens.
Das ist interessant, was Sie sagen, weil ich habe nämlich auch so überlegt, wenn jetzt zum Beispiel, also als Unternehmer bin ich darauf angewiesen, immer wieder neue Aufträge reinzuholen, damit ich irgendwie damit ich überhaupt meine Firma auslaste. So, wenn aber jetzt vielleicht die Angestellten schon auf Anschlag arbeiten, sollte ich das zum Beispiel mal ansprechen? Sag mal, sollte ich einen neuen Auftrag noch reinnehmen oder seid ihr überhaupt am Anschlag? Könnt ihr gar nicht mehr? Finden Sie, glauben Sie, Herr Bernstein, sowas sollte ein Chef offen ansprechen oder würde er da irgendwie, würde er sich da eigentlich selber in seinem Betrieb schaden, weil die ja vielleicht sowieso sagen, nee, wir können nicht mehr? Was sind also die Erfahrungen?
Das glaube ich nicht. Es kommt natürlich darauf an, welche Beziehung er hat. Also ich war selber Führungskraft. Und da kommt es darauf an, welche Beziehung habe ich zu meinen Mitarbeitern, zu meiner Firma, zu dem ganzen Thema. Und dann nimmt man die Filter ab. Die Filter nimmt man nicht ab, wenn es Konflikte sind, die, sag ich mal, unter der Oberfläche so gären. Und dann kann man sowas machen, wie Sie sagen. Dann kann man sagen, und dann kriegt man auch eine ehrliche Antwort. Weil um was geht's? Wir wollen doch alle eigentlich auch, obwohl natürlich wir Gewinnmaximierung anstreben, aber wir wollen auch ehrlich miteinander umgehen. Und Ehrlichkeit erreicht man nur mit guter Beziehung, aber die muss im Vorfeld passieren. Und wenn die da nicht passiert, dann kann ich so eine Frage gar nicht stellen. Weil dann kommt genau das, was Sie sagen, alle Mitarbeiter, wir haben eh keinen Bock.
Ja, genau. Sie wollten was ergänzen?
Ja, ich bin dankbar, dass Sie das nochmal mit der Beziehung ansprechen. Und das hat ja auch der Fehlzeitenreport jetzt, der aktuelle, gezeigt, dass dort, wo Beziehung und Bindung im Arbeitskontext gelingt, sind die AU-Tage geringer. Die Arbeitsunfähigkeitstage geringer. Diese Arbeitskontexte sind dann auch gesundheitsförderlicher. Also ich finde das sehr gut und ich finde, das ist auch ganz aktuell, weil mit den Möglichkeiten zu Homeoffice, zu den neuen, ja, zur schönen neuen Arbeitswelt, müssen wir eben auch gucken, dass Beziehung dort bleibt. Und das ist ein bisschen eine Herausforderung, das wirklich herzustellen und dort diese Dinge, die auch teilweise so ein bisschen, also natürlich wollen Mitarbeiter Homeoffice, aber es wird auch die Kommunikation in die Bindung gebraucht. Und das auszutarieren ist wirklich eine Herausforderung. Und ja, und da sind wir auch von der Wissenschaft erst am Anfang, das uns genau anzugucken. Mhm. Gibt Erkenntnisse zu Homeoffice ab? Können wir vielleicht später nochmal drauf kommen?
Ja, ich würde noch mal was ergänzen, wenn ich darf.
Bitte, Herr Bönsche.
Also ganz wichtig, was Sie angesprochen haben, auch als Führungskraft vermisse ich selbst, als ich selbst Führungskraft war, vermisse ich, aber auch als Arbeitnehmer, wie kann ich diese Kompetenzen steigern? Also was wird mir angeboten, um Kompetenzen für mich selbst zu steigern? Also wenn wir das alles machen wollen, dann ist ja die Grundvoraussetzung wieder als Führungskraft, ich muss mich in der Psychologie in Grundbegriffen auskennen. Sonst kann ich gar nicht auf die Mitarbeiter einwirken. Also das eine schließt das andere. Also das hängt so zusammen.
Sind Sie denn als Führungskraft da geschult worden? Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Sie da so ein bisschen was an die Hand bekommen haben?
Ja, aber das war immer so eine Art, entscheidend war die Arbeit, ne? Also das war immer on the top. Aber im Grunde genommen, wenn man Führungskräfte heranzüchten will, muss man schon vorab anfangen. Es muss Bestandteil der Arbeitswelt sein. Also ich mache mal ein Beispiel. 40 Stunden arbeiten, 5 Stunden vielleicht. Also das ist jetzt mal so ganz fiktives Beispiel. Dass man auch sich Zeit dafür nimmt, auch Leute zu schulen und nicht noch on the top, wenn sie sowieso schon überlastet sind. Also ich glaube, dass wir da so, wir drehen uns manchmal so ein bisschen Karussell, ne? Diese Grundvoraussetzung, da bleibe ich bei, es muss eine psychologische Grundauffassung geben oder derjenige muss es mitbringen. Und wenn er es nicht hat, muss er an die Hand genommen werden und darauf geschult werden. Ja. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, ich denke, Sie haben es nochmal gut auf den Punkt gebracht, dass also diese Führungskräfte, Schulung, Führungskompetenz, dass es ein integraler Bestandteil der Arbeit ist. Es ist nichts, was man noch add-on hat und vielleicht auch mitmacht, sondern das ist ein Kernstück von Führung. Und da muss auch nochmal so eine Sensibilität dafür hergestellt werden.
Herr Bernstein, Dankeschön für Ihren Anruf.
Keine Ursache. Wünsche Ihnen noch eine schöne Sendung.
Am Telefon begrüße ich jetzt Andi Moldenhauer. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Herr Moldenhauer, aus welchem Blickwinkel betrachten Sie das Thema?
Also ich bin als Arbeitsmediziner, als Facharzt für Arbeitsmedizin schon in vielen größeren Organisationen tätig gewesen. Und deswegen habe ich so ein bisschen aufgemerkt, als Ihre Expertin in Ihrem Kreis für den Arbeits- und Gesundheitsschutz, ich glaube aus Dresden, eben auch das Thema Gefährdungsbeurteilung erwähnt hat. Und dabei ist mir eingefallen, sie sagte ja dann auch, dass ab 2013 eigentlich die gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung für die Betriebe besteht. Für mein Dafürhalten ist es aber immer noch so, dass das Thema doch sehr kompliziert ist und auch bei vielen Entscheidern, Führungskräften vielleicht auch nicht so gut rüberkommt und auch noch nicht so die Wertigkeit hat, die es vielleicht verdient hätte, weil das ja eben eine Analysemethode ist, um hinter psychische Belastungen zu kommen. Eigentlich so die einzige, die so ganz vorne ansetzt, ne? Also so primär präventiv, so nach dem Motto, bevor das Kind in den Brunnen gefallen
vielleicht,
ist.
Vielleicht können Sie mir oder uns aus Ihrem Alltag mal schildern, wie sowas eigentlich geht. Was machen Sie denn da als Arbeitsmediziner? Wie gehen Sie seit 2013 an so eine Gefährdungsbeurteilung ran?
Das ist sehr unterschiedlich in den Betrieben, bei den von mir betreuten Betrieben oder da, wo ich tätig war. Ich bin übrigens angestellt, meistens tätig gewesen. War es so, dass man erstmal gucken musste, welche Methode will man eigentlich anwenden, um eben diese Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Und da ist man im Grunde absolut frei als Arbeitgeber, diese Methode zu wählen. Und das ist auch schon ein bisschen Teil des Problems, zu guten Gefährdungsbeurteilungen zu kommen. Weil es gibt, glaube ich, auch da diese Bauer-Toolbox. Also da ist so eine so eine Behörde für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in Deutschland, die mal so einen Überblick gegeben hat, wie viele Methoden gibt es eigentlich? Und ich glaube, das waren über 1000 oder so, mit denen man das also betreiben kann, von Screening-Verfahren, Befragungen, Workshops, alles Mögliche ist da an Methoden vertreten. Und es ist also gar nicht so leicht, dann eine Methode zu finden, die dann auch für den Betrieb gut passt und dort gut durchführbar ist.
Und da möchte der Betrieb ja wahrscheinlich so schnell wie möglich auch ein Ergebnis.
Das wäre schön, weil da fließt ja auch unheimlich viel Arbeit rein von vielen Menschen, die sich mit Arbeitsschutz befassen. Das sind ja nicht nur die Arbeitsmediziner alleine, sondern zum Beispiel auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die da auch mit tun können. Oder eben auch das schon erwähnte betriebliche Gesundheitsmanagement. Da gibt es dann auch andere Berufe, die auch mit tun im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und das ist eine Sache, die ich als sehr anstrengend erinnere, da eine gute Methode zu finden. Und wenn man sie dann gefunden hat, sie auch wirklich konsequent durchzuziehen, die Unterstützung zu bekommen, da am Ball zu bleiben, das zu verstetigen, diese Methode.
Apropos, wenn Sie sagen verstetigen, heißt das, wenn ein Betrieb sich also geöffnet hat und sagt, ja, wir wollen wissen, wie es um unsere, gerade im Bereich der psychischen Gesundheit, wie es um unsere Mitarbeitenden steht, dann verstetigt heißt ja, dann ist das für Dauer.
Genau, das ist, sollte eigentlich als Prozess angelegt sein und nicht irgendwie, wir machen das jetzt mal, füllen ein paar Fragebogen aus und machen da unsere Kreuzchen oder Häkchen und dann stellen wir das in den goldumrandeten Ordner und gucken das jahrelang nicht wieder an, sondern man muss es wirklich wie so ein Qualitätsmanagement-Zyklus, ne? So mit diesem Plan, Do, Act, Check oder wie das heißt, dass man immer wieder so kreislaufmäßig am Ende fängt man wieder von vorne an, ja, weil sich ja die Bedingungen im Betrieb ständig ändern. Ne?
Frau Riedl-Heller, es ist, glaube ich, so das Feigenblatt erkennt der Arbeitnehmer auch sofort, ne? Wenn etwas nur durchgeführt wird, damit Häkchen dran gesetzt wird, oder?
Ja, und ich denke, Herr Moldenau, Sie haben noch mal darauf hingewiesen, dass es eben auch etwas aus der Mitarbeiterbefragung oder welche Tools man eben verwendet, Fokusgruppen etc. folgen muss, ne? Dass es eine Art Implementierung, Veränderung geben muss und dass natürlich das auch nicht einmal getan ist, sondern dass es eben ein fortwährender Prozess ist. Und ja, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass er das nochmal vertiefen konnte. Auch die Bauer Toolbox wurde genannt und in der Tat...
Können jetzt wahrscheinlich viele nicht mit anfangen,
genau,
wie ich beispielsweise.
Aber das sind die Spezialisten hier in der Tat, um seine Methode zu finden und natürlich auch, dass wir in den Diensten auch jetzt, dass sich das verändert. Ne? Wir haben jetzt zunehmend auch Arbeitspsychologen an Bord. Ne?
Richtig.
Die das war eben vor 15 Jahren noch nicht so. Ne? Dort war eben der Fokus auf Gefährdung, Asbest, Silikon etc. Aber jetzt diversifiziert sich das und da brauchen wir auch neue Fachkräfte in der Betriebsmedizin. Und ich kenne auch in Leipzig eben Teams, die haben eine ganze Reihe von Arbeitspsychologen an Bord, die dann auch wirklich mit der Implementierung helfen, dass man sagt, man hat jetzt hier gefunden, dort könnte man was an den Schichtplänen machen, Vorwärtsrotierung etc. Und dort gehen wir rein und ändern das.
Herr Moldner, das ist interessant. Also so detailliert kann das am Ende dann aussehen. Also zum Beispiel, was jetzt gerade gesagt wurde, wir ändern was an den Schichtplänen oder so. Das ist rausgekommen, dass die Leute mit diesem Schichtsystem nicht klarkommen oder so?
Ja, also das ist tatsächlich so. Da kommt auch ganz viel raus. Oft sind das dann ja auch am Ende zumindest eines solchen Prozesses der Gefährdungsbeurteilung. Werden ja auch oft dann zum Beispiel Workshops als Stilmittel gewählt, um eben auch zu entsprechenden Maßnahmen zu kommen. Weil das ist ja das eigentlich Wichtige, dass die Gefährdungsbeurteilung am Ende auch wirklich abgeschlossen wird mit konkreten Maßnahmen. Und da sind die Beschäftigten ja auch eigentlich sehr gut darin, diese zu finden. Die sind ja im Prinzip auch sozusagen Experten in eigener Sache, ne? Und dass das dann aber umgesetzt wird und dass das dann auch die Wertigkeit erfährt. Denn viele Betriebe sind super aufgestellt. Die haben dann eben auch die eben schon benannten Arbeitspsychologen und Psychologinnen in ihren Reihen, was ich auch total super finde. Also das ist auch wirklich eine gute Sache, das dann auch fachlich von der Seite her nochmal zu betreuen. Aber Ich finde es ganz wichtig, dass das, was dann auch rausgefunden und analysiert wird als Gefährdung, dann auch wirklich beurteilt wurde, dass das am Ende dann auch wirklich zu Umsetzung von Maßnahmen führt. Und das ist für mich immer der komplizierteste Schritt. Mhm. Und weil es an der Stelle dann wiederum auch mutiger Entscheidungen zum Teil der Entscheider bedarf. Ne? Oft taucht da dann ja auch das Problem Personalmangel auf. Und da sagt dann natürlich der eine oder andere Arbeitgeber, ja, das ist ja, es ist gut, dass wir das jetzt rausgefunden haben, super, aber das ist doch schwierig, das abzustellen. Und daran hapert es dann meistens. Und wenn man Pech hat, dann wird so eine Gefährdungsbeurteilung dann eben nur als Formalismus empfunden, auch auf Seiten der Beschäftigten. Und das ist was man verhindern sollte.
Das ist dann wahrscheinlich total gefährlich, also fürs Klima. Mhm. Ich habe gerade ins Ohr geflüstert bekommen, dass wir einen Hörer haben, der ganz direkt mit einer Gefährdungsbeurteilung eben zu tun hatte. Herr Moldenauer, Sie haben also ein wunderbares Thema hier nochmal vertieft und wir können es noch weiter vertiefen. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für Ihren Anruf.
Ja, sehr gerne. Und einen schönen Verlauf noch.
Tschüss. Einen schönen Verlauf wünschen wir uns auch. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Herr Sonnabend ist am Telefon. Stefan Sonnabend, schönen guten Tag.
Guten Morgen. Ich wollte mich einbringen in das Gespräch, weil das kam ja jetzt in den letzten Minuten auf die psychische Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz. Und ich habe da selber Erfahrungen mitgemacht. Ich hatte einen Burnout 2018 und arbeite in einer Behörde, bei der praktisch ständig Stellen gekürzt werden und die Arbeitslast auf andere Mitarbeiter übertragen wird. Und ich war zu der Zeit im Personalrat und wir haben eine psychische Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz durchsetzen müssen. Obwohl die ja gesetzlich vorgeschrieben war, musste der Personalrat da Druck machen, dass das durchaus, also auch durchgeführt wird. Mhm. Und bei uns war es leider so, dass die Führungskräfte das nicht wirklich proaktiv unterstützt haben, sondern im Gegenteil als zusätzliche Belastung ihrer ohnehin schon überlasteten Mitarbeiter gesehen haben. Also
dass die dann nochmal befragt wurden und da was ausfüllen müssen oder
ganz,
so.
Das, ganz genau. Mh. Und natürlich, also die Gemengelage ist ja so, dass Führungskräfte auf der einen Seite ihr Personal ja auch führen möchten, auf der anderen Seite aber nach oben auch persönliche Karriereambitionen haben. Und es sieht immer schlecht aus, wenn ein bestimmter Bereich nicht richtig funktioniert, weil da Leute krank sind oder ausfallen oder was auch immer und die Arbeitsproduktivität sinkt. Und deswegen versucht man das möglichst unter den Teppich zu kehren. Ne? Ja. Wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die Führungskräfte bei uns diese psychische Gefährdungsbeurteilung auch dahingehend beeinflusst haben, dass rauskam. Das geht, ja. Man muss halt die richtigen Fragen stellen. Ihr Vorredner hat ja gesagt, dass es zig Methoden gibt, wie man sowas machen kann. Und natürlich wird das nicht mit den Mitarbeitenden besprochen, sondern mit den Führungskräften. Welche Methode wenden wir denn jetzt an und was machen wir denn? So. Ja, und auch in der Auswertung gibt es dann ja die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist relevant, das gucken wir uns an und bei uns ist es tatsächlich in der Schublade verschwunden. Und
das Klima wurde natürlich dadurch noch schlechter, oder?
Also sagen wir mal so, die Situation wurde nicht besser und ich habe in einem Bereich gearbeitet, da gab es 14 Stellen und innerhalb von 7 Jahren gab es 7 Langzeiterkrankungen. Also jeder zweite ist innerhalb von 7 Jahren langzeiterkrankt und bei Langzeiterkrankungen reden wir von über 6 Wochen, also wo man dann ins Krankengeld fällt. Ne? Mhm. Und bei mir persönlich, ganz am Anfang hat jemand angerufen, der hat gesagt, naja, man flüchtet sich dann so in die Krankheit oder nimmt das als Widerstand und das ist bei mir dann auch so gewesen. Ne? Also ich bin dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Mhm. So läuft das dann. Und es gibt Leute, die Mitarbeiter, die nehmen den Kopf runter und versuchen halt zu machen, zu arbeiten, zu tun. Und welche, die stimmen mit den Füßen ab, die bewerben sich da woanders hin. Und es gibt welche, die werden krank. Ne? Also worauf ich hinaus will, ist, was machen Sie mit einer Betriebspolitik oder mit einem Betriebsklima, wo diese ganzen tollen Tools, die es gibt, einfach vom Führungspersonal torpediert werden.
Herr Kiesby, vielleicht aus Ihrer Praxis?
Ja, aus meiner Praxis. Also ich kann das, was Sie, Herr Sonnabend, beschreiben und was durchaus Ihr Vorredner, Herr Mollenhauer, auch nochmal so als Möglichkeiten benannt haben. Also wir haben große Möglichkeiten, aber es kann genau dazu führen, was Sie gerade beschrieben haben, dass aus verschiedenen Aspekten her dann nicht dazu führt, dass eine Gefährdungsbeurteilung mit Leben gefüllt wird, dass diejenigen, die es betrifft, mitgenommen werden. Und das ist natürlich genau eine Schwierigkeit, wenn der politische Wille, sage ich mal, der Unternehmenswille fehlt, da auch ehrlich hinzugucken aus Leitungssicht, aus Unternehmensleitungssicht und die Mitarbeitenden mitzunehmen. Ne? Also da gibt es aus meiner Sicht kein Patentrezept, ne? Wie kann man Behörden jetzt in Ihrem Fall sensibilisieren, dass sie nicht das als Gefährdung und als Gefahr sehen, sondern als Chance, ne?
Denn die Gefahr, dass die mit den Füßen abgestimmt wird, ist doch eigentlich viel größer,
die ist,
oder?
Frau sehr, sehr groß.
Wie Heller, Sie nicken auch.
Das ist
eigentlich die Gefahr im Moment.
Und diese Konstellation, Fachkräftemangel, hoher Krankenstand und so, bringt eben doch die meisten Arbeitgeber, Herr Sonnabend, in Ihrem Fall war das jetzt nicht so, aber die meisten Arbeitgeber dann schon in Aktion. Und ich fand Ihren Hinweis auch nochmal richtig über den Personalrat, das ist auch eine Möglichkeit, eben Druck aufzubauen.
Aber wenn ich da nochmal einhaken darf, also die Mittel des Personalrats sind ja begrenzt. Ne? Also wir haben das angestoßen damals, es ist durchgeführt worden, aber letztendlich ist es in der Schublade gelandet. Und meiner Ansicht nach, wenn ich das noch ergänzen darf, haben die Arbeitgeber auch zu viele Möglichkeiten, diese Feigenblätter zu verwenden. Vorhin in Ihrer Sendung ist das Stichwort gefallen, betriebliches Gesundheitsmanagement, Zuschuss zum Fitnesstraining oder Obstkorb. Da muss ich immer lachen, wenn ich das höre. Betriebliches Gesundheitsmanagement wird über Obstkorb gelöst. Also die Leute haben psychische Belastung am Arbeitsplatz und sie kriegen einen Apfel. Das ist etwas, Überschrift betriebliches Gesundheitsmanagement haben wir gemacht. Kann man da den Haken machen an der Box? Das ist etwas, was ich nahezu zynisch finde.
Ich würde sagen, dass ja.
Ja, also, da stimme ich nicht zu.
Ja, weil die Ursachen werden nicht bekämpft, sondern da werden Symptome. Da wird den Leuten gesagt, ja, geh mal ins Fitnessstudio und zahl noch irgendwie 50 Euro dazu oder so, was sich viele auch nicht leisten können in den unteren Gehaltsgruppen, muss man dazu sagen. Ja, aber die Führungsebene kann sich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, betriebliches Gesundheitsmanagement wird bei uns ganz groß geschrieben. Ja.
Herr Sonnabend, ich danke Ihnen ganz herzlich für die ehrlichen Worte.
Danke.
Und ja, den Appell eigentlich auch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Wir sind im Gespräch über, ja, was eigentlich Stress, was vielleicht auch unglücklich sein am Arbeitsplatz mit uns macht. Den einen oder anderen, die eine oder andere macht sie seelisch krank. Und wie wir uns dagegen aber vielleicht wappnen können, wie wir es von vornherein erkennen können, was wir dann, wenn es uns betrifft, tun können. Das ist unser Thema heute hier mit Steffi Riedl-Heller und mit Matthias Kiesby und mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Ich begrüße Jens Frey am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Frey.
Hallo.
Herr Frey, welchen Blick haben Sie auf das Thema?
Ich möchte auf einen Aspekt hinweisen, der besonders für den sozialen Bereich gilt. Ich bin selber ein traumatisierter Mensch, in der Kindheit traumatisiert, habe jetzt viele Jahre in der Pädagogik gearbeitet. Und was ich sagen möchte, Menschen wie ich oder die auch andere Erfahrungen, Suchterfahrungen schon gemacht haben oder auch Phasen seelischer Krankheit schon erlebt haben, können in der sozialen Arbeit ein besonderer Schatz sein, weil sie eben diese Erfahrungen auch einbringen, weil sie ein tieferes oder anderes Verständnis haben, weil sie andere Zugänge haben zu Menschen, die dann selber in Not sind und denen sie helfen können. Und wenn wir aber diesen Schatz als solches betrachten wollen und erheben wollen, dann müsste sich ganz viel ändern, weil wir immer noch in der Stigmatisierung drin sind. Es ist nicht leicht, offen mit Traumatisierung umzugehen. schon gar nicht vor dem Arbeitgeber. Es ist eher ein Makel, wenn man schon im Lebenslauf Lücken hat durch längere Erkrankung. Und es wird eben wenig gesehen, dass das eben auch ein Schatz sein kann. Und wir müssten uns ganz anders auch um diese Menschen dann am Arbeitsplatz kümmern.
Wie haben Sie das denn geschafft, dass Sie das, weil das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Lücken, wenn vielleicht ein Klinikaufenthalt oder so, wie offen sind Sie damit umgegangen?
Ich hatte gar keine Wahl, eine Lücke in meinem Lebenslauf ist so groß, die muss ich irgendwie benennen, und dann habe ich auch hingeschrieben, längere Erkrankung, und das ist dann auch akzeptiert worden, also hat mir bei meinem letzten Arbeitgeber jetzt nicht geschadet, jetzt bin ich aber aktuell wieder ein Jahr krank geschrieben und weiß noch nicht, wie ich da weiter in den Prozess reinkomme.
Den Schatz zu heben, Frau Riedl-Heller, das ist ja auch ein ganz mutiger Schritt. Wird das gemacht, wie Sie?
Ja, Herr Frey, ich bin auch wirklich dankbar, dass Sie das jetzt zum Thema machen, weil Sie ja so ein sogenannter Experte aus eigener Erfahrung sind. Und wir können jetzt, Sie haben gesagt, im sozialen Bereich, aber in anderen Bereichen, wenn man es ein bisschen aufmacht, zum Beispiel in der Psychiatrie, in der Behandlung, ist es schon so, dass diese Erkenntnis sich schon durchgesetzt hat. Dort gibt es sogenannte Peer-Begleiter, also Menschen, die Krisen durchgemacht haben, Krisen durchgestanden haben und die ihr Wissen mit in die Behandlungskontexte reintragen. Und es ist sogar so, dass es dort auch nochmal eine Ausbildung gibt, das heißt Ex-In quasi, ne? um diese Kompetenz auch quasi noch einmal mit einer Qualifikation besonders hervorzuheben. Also das ist ein Bereich in der psychosozialen Beratung, in der psychiatrischen Behandlung, wo das schon gibt. Und ich habe jüngst auch von einem Projekt in der Deutschen Bahn gehört, die das auch nutzen, wo das schon institutionalisiert ist, wo quasi es eine Peer-Beratung gibt, auch vor dem Hintergrund, dass Betroffene möglicherweise der Zugang niedrigschwelliger ist. Wenn ich weiß, die Person hat was durchgemacht, die hat sich dort rausgearbeitet, dann ist der Weg einfacher, sich zu öffnen. Also das, denke ich, ist ein Feld, da werden wir in Zukunft noch sehr viel davon hören, weil ich denke, das ist eine tolle Sache und es ist wirklich ein Schatz. Und noch ein ganz letzter Ausflug, es gibt in Leipzig einen Verein, der heißt Irrsinnig Menschlich, mit vielen Programmen, fit in der Schule, fit im Sportverein, fit im Betrieb. Und die machen Projekttage, da ist immer ein sozusagen ja vom Verein eine Kraft dabei, aber auch ein Betroffener. Die arbeiten immer im Tandem, um diese Expertise, die Experten in eigener Erfahrung einzubinden, weil das so wertvoll ist.
Ja, was Herr Frey anspricht, führt mich noch zu einem anderen Punkt. Herr Kiesbühl, weil Sie ja als in dem Projekt Blaufeuer genau eben Wiedereingliederungsangebote, heißt es ja auch, so in die Richtung, wie Herr Frey jetzt gerade auch sagt, diesen Schatz zu heben, wie häufig kommt sowas vor, dass jemand mit eben der Erfahrung überhaupt, wie einfach ist es, wieder in den Beruf zu kommen, aber dann das vielleicht sogar zu nutzen?
Ja, also ich weiß um die Problematik, die Herr Frey schildert, ne? Und die besteht auch weiterhin. Wie gehe ich mit solchen Situationen, mit Lebensbrüchen, Lebenskrisen dann in der weiteren Bewerbung um? Es ist auch weiterhin so, wir haben einige Beispiele in den Beratungen, aber häufig ist das erstmal überhaupt der Weg in die Beratung, dort diese Themen anzusprechen, sich damit zu verständigen, vielleicht auch untereinander. Wir haben häufig so eine Peer-to-Peer-Empfehlung, also wer gut bei Blaufeuer beraten wurde, empfiehlt anderen, die es ähnlich geht, dorthin oder zu uns dann zu kommen. Aber das, was Herr Frey sich wünscht, das weiß ich. Ich habe selbst 10 Jahre in der Suchthilfe gearbeitet als Therapeut, Sozialarbeiter. Dort ist das institutionalisiert, mit Ex-Usern zu arbeiten. Aber ich habe es selbst erlebt, dass es natürlich auch da nicht immer so auf einer wirklichen, echten Augenhöhe passiert. Da wünsche ich mir, so wie Herr Frey das auch geschildert hat, dass da die Akzeptanz noch höher wird. Ich bin ja schon lange raus. Es wird sich mit Sicherheit da auch vieles gewandelt haben. Aber es ist tatsächlich ein Schatz. Ne? Und auch für Unternehmen, wenn Unternehmen feststellen, da ist jemand mit einer besonderen Lebenserfahrung, das dann nicht an den Rand zu drängen oder gar rauszudrängen, sondern eher zu gucken, wie können wir das für uns, für unser Unternehmen auch im Sinne des Arbeitnehmenden, des Betroffenen dann auch nutzen und dann für das gesamte Unternehmen.
Ja, Herr Frey, wollen Sie noch was ergänzen?
Gerne, ja, weil das, was jetzt gesagt wird, freut mich, aber es reicht mir nicht, ehrlich gesagt. Also das sind jetzt sehr spezielle Arbeitsplätze und das ist gut, dass es die gibt, aber mir geht es um den ganz normalen ersten Arbeitsmarkt. Da arbeiten ja, also ich kann es nur aus der Pädagogik sagen, weil ich da selber gearbeitet habe, da arbeiten verdammt viele, die ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben und die aus diesem Grund auch dann, nachdem sie das reflektiert haben, natürlich die dann auch in diesem Bereich gelandet sind. Und die gibt es einfach und um die muss man sich kümmern in anderer Weise, als dass man jetzt Spezialarbeitsplätze schafft für sie.
Da haben Sie recht, Herr Frey. Ich greif mal ein bisschen weiter aus. Ich bin hier als Projektkoordinator Blaufeuer. Ich bin aber auch tätig beim Berufsförderungswerk Berlin-Brandenburg und wir haben einen großen Bereich für psychisch Erkrankte. Die beruflichen Trainingszentren gibt es in ganz Deutschland, wo wir genau das als Spezialangebot haben, ne, in eine Tagesstrukturierung zu gehen, sich erstmal wieder überhaupt in die Belastung zu begeben und dann genau mit diesen Problemlagen dann in die Qualifizierung zu kommen und dann auch auf den ersten Arbeitsmarkt reinzukommen. Gar nicht unter dem primären Aspekt, hier bin ich mit meiner Erkrankung, sondern hier bin ich mit meinen Ressourcen, mit meinen Qualitäten, mit meiner Fachlichkeit. Mhm. Ne? Also da gibt es schon ein breites Feld auch an Unterstützungsmaßnahmen, die über die Agenturen bzw. über die Rentenversicherung auch dann immer gefördert werden.
Herr Frey, Sie haben etwas total Wichtiges angesprochen. Ich finde es super, dass das hier noch in die Sendung reingepasst hat. Dankeschön.
Vielen Dank auch. Schönen Tag noch.
Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen auch noch. Und jetzt haben wir mal eine ganz andere Sicht, nämlich die eines Arbeitgebers. Christoph Schulte ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Schulte.
Ja, guten Tag, hallo.
Verfolgen Sie die Sendung, genau?
Ja, also es ist interessant, es sind natürlich verschiedene Facetten und auch verschiedene Bereiche, die Sie beugen. Also ich kann mal meine Sicht als Chef von einem kleinen 40-Mann-Betrieb vielleicht mal schildern, vielleicht auch stellvertretend für viele andere Betriebe. Mhm. Wir sind in so einem Einkaufsverbund drin, in diesem Einkaufsverbund, da ticken eigentlich ziemlich viele alle gleich. Wie gesagt, wir sind ein kleiner Betrieb, wir haben drei Abteilungen, wir haben Thekenverkauf, wir haben Telefonverkauf und wir haben Lager. Und ich sehe ein großes Problem zum Beispiel auch darin, in den vielen Sonderregelungen, die wir in Deutschland haben. Beispielsweise also Elternzeit, das ist so ein heikles Thema, das darf man nicht anfassen und so. Das Thema ist für den Einzelnen schön, also für das Paar, das Eltern wird, aber ich beobachte eben das seit Jahren und das bestätigen auch sehr viele Kollegen von mir. Die Person, die da ausfällt, vor allem in so einem kleinen Unternehmen, die reißt ein Riesenloch. Und ich sag mal, die Person fällt erstmal zwei Monate, dann gibt's verschiedene Anschlusssysteme. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt momentan jemanden, der kommt zwei Tage die Woche ganz und dann drei Tage nur halb. Der ist aber eigentlich voll eingeplant, ja. Und die Kollegen, wie gesagt, die müssen das alles auffangen, ja. Das ganze Modell geht, glaube ich, ein halbes Jahr, also dieses Anschlussmodell. Dann hatten wir einen Fall, der ging ein ganzes Jahr, der dann auch eben nur teilweise da ist, ja. Und das ist was Sie halt nicht planen können. Wie gesagt, das ist etwas, was für den Einzelnen, und ich meine, ich bin auch Vater von drei Kindern, schön ist. Mhm. Und ich habe auch Verständnis dafür. Aber wir haben einfach hier auch das Problem, dass das eben bei den anderen Kollegen einfach auch sehr viel Stress und Mehrarbeit eben auslöst. Ja. Also das ist ein Punkt. Was ich weiterhin auch beobachte, ist diese Frühpensionierung oder Altersteilzeit, die in Deutschland ja momentan massiv oder seit Jahren eigentlich massiv ist. Das ist auch schön für den Einzelnen, aber es sind einfach Leute, die qualifiziert sind, die sich über Jahre hinweg ihr Wissen angeeignet haben, die einfach vom Arbeitsmarkt von heute auf morgen weg sind, ja, und die dann gar nicht mehr zur Verfügung stehen, ja. Und wir haben ja einen Arbeitnehmermangel, Personalmangel, ja. Und
wenn Herr Schulte, Ihre Leitung wird gerade so schlecht. Das ist sehr, sehr schade, weil das so spannend ist, was Sie sagen. Bleiben Sie auf der Stelle stehen, bitte?
Ja, okay, alles klar. Ja, ich laufe so ein paar Meter hin und her, tut mir leid.
Verstehe ich.
Also ich wollte sagen, wenn Leute in Altersteilzeit gehen, ja, da schaut die Politik seit Jahren zu. Wir sehen eigentlich, dass die geburtenstarken Jahrgänge kommen und dass diese Jahrgänge verschwinden mit einem Wissen und auch mit Fähigkeiten, die man so schnell nicht ersetzen kann, ja. Und da verstehe ich halt auch nicht, dass das weiterhin so gehandhabt werden kann und darf. Ich meine, wir holen uns Leute teilweise auch ins Land, die sollen Fachkräfte sein und ich weiß nicht, also wir haben...
Müssen dann angelernt werden und Sie haben Angelernte, die dann eben...
Genau.
Jetzt muss ich mal zurückfragen. Ja. Also ich finde das ja gerade spannend, dass Sie jetzt von der anderen Seite, also Sie haben auch gesagt, wir haben so viele Auflagen und als kleines Unternehmen, 40 finde ich jetzt gar nicht so klein, aber ist wahrscheinlich in einem kleinen Bereich, die Verantwortung für 40 Arbeitnehmende zu tragen, ist ja auch eine ganz schöne Verantwortung. Und Sie fühlen eigentlich auch so einen Sack auf Ihren Schultern, den Sie kaum noch im Sinne Ihrer Mitarbeitenden schultern können. So habe ich Sie jetzt verstanden, ne?
Also wenn Sie jetzt mich persönlich fragen, da können wir jetzt eine halbe Stunde oder Stunde lang reden. Ne? Also ich sag mal, es ist halt so, wir reden hier über, ich weiß nicht, wie viele Stunden in der Woche Arbeit, ja, von einem Angestellten, ja, das soll auch immer weiter reduziert werden, ja. Der Arbeitgeber, vor allem in kleinen Unternehmen, Sie haben ja gerade eben gesagt, was der Arbeitgeber alles machen muss an Maßnahmen und an Arbeitsplatzbeschreibung und Arbeitsplatzgefährdung. Wissen Sie, wenn Sie das in einem kleinen Betrieb machen wollen, das schaffen Sie alles gar nicht, ne? Und ich kann halt nur sagen, mein Sack, der ist richtig schwer, ja, und es wird auch immer frustrierender, wenn speziell auch die letzte Regierung, aber auch alle anderen davor einem immer mehr aufbürden, was man alles erfüllen muss. Na, aber gehen Sie ins Krankenhaus, was die alles für Häkchen setzen müssen, ja, das ist ja genau das Gleiche.
Ja, deswegen, Herr Schulte, bin ich Ihnen so dankbar, dass Sie uns auch die andere Seite schildern. Frau Riedel-Heller, wie würden Sie jetzt reagieren?
Ja, also ich bin da ganz bei Ihnen. Ich würde das mal mit der Frühpensionierung aufnehmen, weil ich denke, das ist eine Sache, also die Babyboomer werden scharenweise in Rente gehen. Das ist eine Generation, die sehr viel Expertise und auch Vollarbeitszeit über viele Jahre ihres Lebens gemacht hat. Und ich beobachte so auch, dass hier Arbeit eben jetzt erst einmal schon negativ gesehen wird, Pensionierung als die große Befreiung, ja? Also in der Lesart. Und ich möchte da mal ein Fragezeichen dahinter setzen.
Richtig, absolut korrekt.
Ja. Weil ich denke, dass das nicht ganz zu Ende gedacht ist, auch von den Einzelnen. Weil sich natürlich wir wissen ja aus der Forschung, wenn Arbeit fehlt, ne, so für zum Beispiel für Langzeitarbeitslose, dass das gesundheitliche Folgen hat und dass viele Aspekte aus dieser Forschung auch auf Rentner zutreffen, wo die Zeitstruktur fehlt, kollektive Ziele fehlen und eigentlich der Wunsch nach Pensionierung da ist, aber die Vorbereitung gar nicht. Also ich wäre dafür, dass das wirklich ein Thema wird quasi. Ist es wirklich gut von 0 auf 100?
Und das, oder eben von 100 auf 0.
Andersrum, von 100, genau. Von 100 auf 0. Und möchte ein Fragezeichen hinsetzen, das meiner Ansicht nach noch nicht ausreichend gesetzt wird.
Herr Schulte, ich glaube, dass wir Ihre Probleme jetzt natürlich nicht lösen können. Das hatten Sie ja wahrscheinlich auch nicht erwartet. Aber mal zu Gehör bringen. Ja, das,
ich wollte mal einen anderen Denkanstoß geben auch. Ja. Und genau.
Danke, vielen Dank dafür.
Gerne, ja.
Ein schönes Wochenende, trotz des schweren Sacks auf den Schultern. Ja. Ein allerletztes Thema will ich ganz kurz vielleicht noch zum Schluss ansprechen. Frau Lasenga, Doris Lasenga ist am Telefon. Einen Aspekt möchte ich gerne rausgreifen, der mir zugeflüstert worden ist, dass Sie ihn ansprechen wollen, nämlich Mobbing am Arbeitsplatz kann auch dazu führen, psychisch belastet zu sein. Frau Lasenga, wie sind Sie aus dem Thema wieder rausgekommen?
Ja gut, ich bin, guten Tag, Dorsler Sänger. Ja, also ich bin rausgekommen, indem ich jetzt mittlerweile in Rente bin. Ich hätte noch die Aussicht gehabt, einen zweijährigen Arbeitsvertragsverlängerung zu kommen, aber anhand einer narzisstischen Führungskraft ist es mir nicht gelungen. Ich bin eigentlich von Person sehr selbstbewusst, habe 25 Jahre Zeitarbeit mit Leidenschaft gemacht, habe also viele Mentalitäten erlebt, aber daran bin ich gescheitert. Auch einfach, weil ich die Arbeit behalten wollte. Das war ja finanziell für mich sehr interessant und ich wollte es noch ein bisschen
Aber am Ende
ja, ausreizen, aber am Ende bin ich an der Person gescheitert und das verzeihe ich mir selbst noch nicht, aber das hängt halt auch einfach nach und das ist halt einfach, das ist, geht quer durch Firmen, in denen Mitarbeiter so überlastet werden, nicht ernst genommen werden, sich dann wundern, dass sie ein großer Krankenstand besteht, es aber dann mittlerweile unter den Tisch schweigt, sag ich mal, ja. Und keine Hilfestellung gibt. Ja. Also Mitarbeiter, die auch wechseln wollten, die konnten nicht gehen.
Frau Lesinger, das, was Sie ansprechen, das können wir jetzt hier nur noch im Schlusswort verarbeiten. Aber ich wollte dieses Thema unbedingt noch mit reinnehmen. Eben auch gerade Mobbing und auch Diskriminierung wurde uns genannt am Arbeitsplatz, die dazu führen. Also Sie haben das letzte Stichwort gegeben und ich danke Ihnen da ganz herzlich für.
Ich danke für die Diskussion, weil viele Punkte sind auch da angesprochen worden, die ich genauso hinter denen ich stehe.
Da bedanke ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die daran teilgenommen haben und uns diese Stichworte eben, wie Sie, Frau Lesinger, gegeben haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und natürlich bei Ihnen, Steffi Riedl-Heller und bei Matthias Kiesbü. Also diese Offenheit ist eben notwendig, oder?
Die ist notwendig, sie ist überhaupt die Voraussetzung, überhaupt in die Diskussion zu gehen. Das erleben wir in den Beratungen. Ja, so ein Feld zu schaffen, ne? Und so eine Radiosendung ist natürlich dafür ein großer Gewinn.
Und nimmt zu, Frau
Riedl? Ja, absolut. Und auch der Aspekt, dass wir doch irgendwie Hand in Hand vorangehen müssen. Also ich
wie die Woche
der seelischen Gesundheit überschrieben war.
Also Hand in Hand gehen wir da weiter. Danke fürs Mitmachen. Ich wünsche ein schönes Wochenende.